And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Sie ist beliebt. Sie ist erfolgreich. Sie hat Einfluss. Eigenschaften, die sich bei Weiben nicht jeder auf die Visitenkarte schreiben kann. Vor allem nicht in der Politik. Eigenschaften, die den Kontrahenten keinesfalls gefallen. Wir behandeln heute einen Fall, der die wildesten Verschwörungstheorien hervorgebracht hat. Und mit einem Ende, das so manch einem überraschender erscheint als jedes Wahlergebnis. Der Fall Linda Collins. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von True Tension. Mein Name ist Max und das ist mein Podcast. Kann ja nicht schaden, sich alle paar Folgen auch mal wieder vorzustellen. Und die letzte Folge ist ja auch zugegeben schon wieder mal ziemlich lange her. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unangenehm mir diese langen Pausen immer sind. Aber ich habe aktuell einfach super viel Arbeit auf dem Tisch. Apropos vorstellen. Vorstellen möchte ich euch heute auch einen ganz besonderen Fall, der mich wie zuletzt der Pemhub-Fall einfach nur sprachlos gemacht hat. Es geht um Politik, es geht um Verschwörungen, es geht um Rachsucht, es geht ganz kurz mal um die Clintons, es geht irgendwie um alles. Doch in erster Linie geht es um sie. Linda Collins. Doch bevor ich hier schon zu viel verrate, würde ich vorschlagen, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, macht es euch gemütlich und dann beginnt sie unsere Reise nach Pocahontas im US-Bundesstaat Arkansas. Es ist Montag, der 27. Mai 2019. Tate schreibt ihrer Mutter Linda eine Nachricht. Sie möchte von ihr wissen, wie ihr Vorstellungsgespräch in Washington gelaufen ist. Linda antwortet, dass alles bestens gelaufen sei und sie in den nächsten Tagen informiert wird, ob sie den Job bekommen hat. Erfreut gibt sich Tate mit der Antwort zufrieden und widmet sich dann wieder ihrem Alltag. 2 Tage später sendet Tate ihrer Mutter ein Bild von ein paar Schuhen und fragt sie nach ihrer Meinung. Doch die Antwort ihrer schuhbegeisterten Mutter bleibt aus. Weder in den darauffolgenden Stunden noch am Folgetag erhält sie eine Antwort von Linda. Für Tate noch kein Grund zur Beunruhigung, denn immerhin hatte Linda ihr ja vor ihrer Reise nach Washington gesagt, dass viele Termine in den nächsten Tagen anstehen. Wahrscheinlich hat sie ganz einfach noch nicht die Zeit gefunden oder auch vergessen zu antworten. Ganz anders steht es um ihre Besorgnis, als sie eine Woche nach ihrem letzten Kontakt noch immer nichts von Linda gehört hat. Das sieht der 57-Jährigen, die 2 Stunden entfernt im 6500 Einwohnerstädtchen Pocahontas lebt, überhaupt nicht ähnlich. Tate kontaktiert den Bruder Butch, doch auch er hat schon seit Tagen nichts von Linda gehört. Da Butch ebenfalls in Pocahontas lebt, macht er sich auf dem schnellsten Weg zu Lindas Haus, das gerade renoviert wird. Von außen wirkt alles wie immer. Lindas roter Pickup-Truck sowie ihr roter Mustang stehen auf dem Parkplatz, weshalb er eigentlich davon ausgeht, dass seine Mutter auch zu Hause sein müsste. Doch egal wie häufig er klingelt, wie stark er an die Tür klopft, es folgt keine Reaktion. Und auch durch die Fenster kann er nichts Auffälliges erkennen. Am nächsten Tag verabredet sich Butch mit seinem Großvater, Lindas Vater, der einen Schlüssel für das Haus hat. Er kommt vor Butch am Haus seiner Tochter an. Ihm fällt auf, dass die Hintertür des Hauses nicht verschlossen ist. Butch wäre nie auf die Idee gekommen, die Hintertür überhaupt zu überprüfen, da ihm solch ein fahrlässiges Verhalten bezogen auf seine Mutter komplett fremd ist. Das Renovierungschaos im Haus erschwert zudem nochmal die Suche nach irgendwelchen weiteren Auffälligkeiten. Eine Sache sticht ihm jedoch sofort ins Auge. Ein großer, wirklich großer, bräunlicher Fleck auf dem Boden in der Küche. Auch Butch ist mittlerweile beim Haus seiner Mutter angekommen und zusammen rufen sie dann bei seiner Schwester Tate an. Sie sagen ihr, dass sie Linda nicht finden können und berichten von dem Fleck in der Küche. Die Theorie von Butch, so wie seinem Großvater, Linda, die eine passionierte Kaffeetrinkerin ist, hat sicherlich eine Kanne Kaffee verschüttet, was den bräunlichen Fleck durchaus erklären würde. Sie senden Tate ein Video von dem Fleckenfund, die sofort eine finstere Vermutung hat. Das, was Tate da zu sehen bekommt, erinnert sie nicht wirklich an verschütteten Kaffee. Für sie ist das, was da auf dem Küchenboden verteilt ist, Blut. Und das teilt sie auch ihrem Großvater, so wie ihrem Bruder mit, die ihre Theorie gar nicht erst an sich ranlassen wollen. Sie durchsuchen erstmal weiter das Haus, doch finden nichts, was irgendwie auf Lindas Aufenthaltsort schließen lässt. Kurz bevor sie sich äußerst beunruhigt wieder vom Grundstück entfernen wollen, möchte Butch nochmal die Garageneinfahrt überprüfen. Dort abgestellt befinden sich einige Geräte, die für die Renovierungsarbeiten benötigt werden, und da sie unter freiem Himmel stehen, sind die Geräte mit einer großen Plane abgedeckt. Mit jedem Schritt, den sich Butch den Geräten nähert, steigt ihm ein zunehmend beißender Geruch in die Nase, gefolgt von einer unzähligen Schar an Fliegen, die an den Seiten der Plane emporsteigen. Aus seiner dunklen Vorahnung wird traurige Gewissheit. Er sagt seinem Großvater, dass er nicht näher kommen soll. Nur mit größter Mühe ist Butch in der Lage, seinem Großvater den Anblick zu ersparen. Ein Anblick, der Butch wahrscheinlich für den Rest seines Lebens verfolgen wird. Dann wählt er die 911.
What is your name, honey?
Butch Smith, I'm her son. We came to do a wellness check at her house. I think I found a body.
Wie ist Ihr Name? Butch Smith, ich bin Ihr Sohn. Wir sind gekommen, um zu schauen, ob es ihr gut geht. Wir haben ihre Leiche gefunden. Er wirkt meiner Meinung nach sehr gefasst bei dem Anruf, wahrscheinlich weil er noch komplett unter Schock steht. Doch das ist nicht der einzige schwere Anruf für Butch, denn als nächstes wählt er die Nummer seiner Schwester Tate. Tates ungutes Gefühl hat sich mehr als bestätigt. Für Tate und Butch, sowie für ihren Großvater, bricht eine Welt zusammen. Die allseits beliebte ehemalige Senatorin Linda Collins ist nicht mehr am Leben. Linda Collins wurde am 17. April 1962 in Pocahontas geboren. Bis auf die Liebe ihrer Eltern hatte Linda nicht wirklich viel in ihrer Kindheit. Bis zu ihrem Teenageralter gab es nicht einmal fließend Wasser bei den Collins. Später sagt sie über die Zeit, dass sie dadurch gelernt hat, was es heißt, hart zu arbeiten und dass es ein Segen ist, in einem Land zu leben, in dem jeder vom armen Mädchen vom Land bis hin zum Straßenjungen in der Innenstadt die Möglichkeit hat, seine Träume durch Fleiß und Entschlossenheit zu verwirklichen. In ihren frühen 20ern entdeckt sie ihren Geschäftssinn und beginnt ihre Karriere als Immobilienmaklerin. Sie lernt ihren späteren Ehemann Phil Smith kennen, der für ihre beiden Kinder, Tate und Butch, aus einer früheren Beziehung schnell zur Vaterfigur wird. Gemeinsam eröffnen sie ein Hotel in Pocahontas, bevor sie dann auch noch ein zweites Hotel kaufen, das sie dann nach ihren Wünschen und Vorstellungen renovieren. Linda und Phil wollen damit den Tourismus in der Umgebung ankurbeln und etwas für die Gemeinschaft tun. Doch mit den Jahren merkt Linda, dass sie mehr tun möchte, als nur zwei Hotels zu betreiben. Sie möchte den Menschen noch näher sein, um mehr für sie tun zu können. Linda möchte in die Politik. Gesagt, getan. Ihr Ehemann Phil unterstützt sie stets bei diesem Vorhaben, denn immerhin ist er selbst als Richter bestens vernetzt in der Gegend und hat häufig mit dem Who is Who der Politik zu tun. Im Jahr 2009 schließt sich Linda den Demokraten an und wird im Jahr 2015 sogar zur Senatorin in Arkansas. Niemals hätte sie gedacht, dass sie es mal so weit bringen wird, vor allem nicht nach ihrer Bekanntmachung im Jahr 2011. Linda wechselt von den Demokraten zu den Republikanern, was viele als ihren politischen Suizid angesehen haben. Ich könnte da jetzt auch noch viel tiefer eintauchen, allerdings hat das nur wenig mit dem Fall zu tun und würde wahrscheinlich zu weit führen. Wichtig ist nur, dass sie es immer geschafft hat, mit ihrer Persönlichkeit zu glänzen und die Menschen für sich zu gewinnen, ganz gleich, welchem politischen Haus sie angehört. Dann im Jahr 2019 verlässt Linda die Politik, nachdem sie bei den Neuwahlen gegen ihren Kontrahenten verlor und sich auch privat einiges verändert hat. Im Jahr 2017 beschließen Phil und Linda, sich nach 23 Jahren Ehe scheiden zu lassen, da sie nur noch auf der geschäftlichen Ebene zusammenpassen. Eins der beiden Hotels wird verkauft, und das andere weiterhin von Linda betrieben. Die verlorene Neuwahl sowie der verlorene Ehemann markieren einen Wendepunkt in ihrem Leben. Sie möchte fortan mehr Zeit mit ihren drei Enkelkindern verbringen, sich einen neuen Job suchen und ihr Leben einfach nur in vollen Zügen genießen. Linda Collins hat den Blinker gesetzt und auf der Überholspur ihr altes Leben hinter sich gelassen. Nichts ahnt, dass sie auf einen Schlag ausgebremst wird. Für immer. Wir springen wieder zurück zum 28. Mai 2019. Die Ermittler, die in der Zwischenzeit am Tatort eingetroffen sind, sprechen mit Butch und Lindas Vater. Die Bodycams der Ermittler filmen dabei das Verhalten der beiden und man sieht deutlich, dass sie nicht mehr ansatzweise dazu in der Lage sind, die Situation zu realisieren. Dann schauen sie sich den Tatort genauer an. Sie müssen nicht einmal das Haus betreten, um etwas Merkwürdiges festzustellen. Am Haus sind mehrere Vorrichtungen für Überwachungskameras angebracht. Jedoch ratet mal, was daran fehlt. Die Kameras. Dann schauen sie sich den großen Fleck im Inneren des Hauses an. Schon auf dem ersten Blick können sie eines mit Sicherheit ausschließen. Das ist kein Café. Auf dem Boden der Küche sind eindeutig Blutspuren, sowie auf dem Deckel einer Chlorflasche, die ebenfalls in der Küche steht. Hatte da etwa jemand versucht, den Tatort zu reinigen? Und noch viel wichtiger ist die Frage, kannte Linda diesen jemand? Für die Ermittler gibt sich aus der Betrachtung des Tatorts, sowie der Todesursache, eine ganz klare Antwort. Ja, Linda kannte die Person, die sie umgebracht hat. Zum einen weist nichts auf ein gewaltsames Eindringen oder einen Kampf im Inneren des Hauses hin und es wurde auch nichts gestohlen. Zum anderen sind da die vielen, vielen Stichwunden, ein sogenannter Overkill, der in den meisten Fällen persönlich motiviert ist. Doch wer würde Linda so etwas antun? Neben Tate kommen in den darauffolgenden Stunden auch noch zwei Freunde von Linda am Tatort an. Bestürzt betrachten sie das Absperrband der Ermittler und können nicht fassen, was ihnen da über ihre Freundin gesagt wird. Sie bieten den Ermittlern an, bei der Aufklärung zu unterstützen. Ein Angebot, das die Ermittler dankend annehmen. Der erste, der befragt wird, ist Tim. Er sagt, Linda war immer wie eine Schwester für mich. Wenn sie einen Raum betreten hat, konnte man förmlich spüren, wie sie mit ihrer einmaligen herzlichen Art bewegte. Ein paar Jahre zuvor hat er ihr dann seine neue Freundin Becky vorgestellt und war hellauf begeistert, wie gut sich die beiden verstehen. Während Tim und Becky ihre Beziehung auf das nächste Level bringen und sich verloben, wird auch Lindas und Beckys Draht immer enger, bis sie schließlich nicht nur beste Freundinnen werden, sondern Becky auch Lindas persönliche Assistentin. Sie unterstützt Linda beispielsweise beim Wahlkampf sowie der Buchhaltung ihres Hotels. Becky erzählt den Ermittlern, dass sie Linda vom Flughafen abgeholt hat, nachdem sie von ihrem Vorstellungsgespräch aus Washington zurückgekommen ist. Auf dem Weg zu Lindas Haus haben sie noch gemeinsam mit Tim telefoniert. Ein kurzes »Hey, wie geht's? Wie war's?« Das Übliche halt. Linda sagt, dass sie zu erledigt sei, um auf alles einzugehen und fragt Tim, ob sie nicht am nächsten Tag telefonieren wollen. Da könne sie ihm dann alles erzählen. Dann am nächsten Morgen fragt Linda Becky, ob sie eventuell was zum Mittag vorbeibringen könne, da sie noch nicht die Zeit gefunden hat, einkaufen zu gehen, geschweige denn noch zu kochen. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund und dieser Grund heißt Randall. So ein Typ, den sie kürzlich kennengelernt hat, sagt Becky. Er kam spät an und ging früh los. Bei Linda angekommen, erzählt sie Becky, dass sie traurig und irgendwie verärgert darüber sei, dass Randall manchmal Stunden braucht, um auf eine Nachricht zu antworten. Und sie befürchtet, dass er eine andere hat. Becky entgegnet, dass sie sich doch da vielleicht ein wenig zu sehr reinsteigert und eventuell einen Gang zurückschalten sollte. Linda hätte gar kein Recht, verärgert zu sein, denn immerhin sind die beiden ja noch kein Paar. Diese Antwort hat Linda wohl so gar nicht gefallen, laut Becky, und so verabschieden sich die beiden mit nicht gerade der besten Laune. Ein wenig später hat Linda dann doch nochmal bei Becky angerufen, um ihr zu sagen, dass sie nun zu Randall rübergeht. Becky sagt daraufhin, ich dachte, ich soll mich nicht in deine Privatangelegenheiten einmischen. Also erzähl mir doch sowas auch nicht. Ohne noch irgendwas zu sagen, beendet Linda dann das kurze Gespräch, wenn man es denn überhaupt so nennen kann. Aber kommen wir doch nun erstmal zu der Frage aller Fragen. Wer ist dieser Randall und warum heißt er nicht Jeff? Kleine Späßchen. Die Ermittler beschließen, ihn mal ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen, denn immerhin war er ja laut Becky wohl der Letzte, der Linda lebend gesehen hat. Sie befragen Randall. Also, eins steht schon mal fest. Von einer kürzlichen Bekanntschaft kann keine Rede sein. Randall und Linda kennen sich schon ewig. Genau genommen hat Linda, bevor sie mit Phil zusammengekommen ist, auch parallel Randall gedatet. Viele, viele Jahre später trifft sie dann sogar einmal die Aussage, dass sie sich wohl für den falschen Mann entschieden hat. Randall sagt, dass er in der letzten Zeit häufig mit Linda geschrieben und sie ihn sogar zu sich nach Hause eingeladen hat, nachdem sie aus Washington zurück war. Er ist dann zu ihr gefahren und sofort fühlte sich alles wie früher an. Wie zwei verliebte Teenager. Er blieb dann wohl auch über Nacht. An den darauffolgenden Tagen hat er ihr dann mehrere Nachrichten geschrieben, jedoch keinerlei Reaktion erhalten. Er hat sich eingeredet, wie auch Lindas Tochter, dass sie einfach nur wahnsinnig viele Termine hätte und noch keine Zeit gefunden hat, um ihn zu antworten. Tim, der Freund von Becky, mit dem Linda ja eigentlich telefonieren wollte, wundert sich ebenfalls, weshalb Linda sich nicht bei ihm meldet. Doch Becky beruhigt ihn und sagt, dass sie ganz sicher einfach nur Zeit mit Randall verbringt und es deshalb vergessen hat. Das alles bringt die Ermittlungen nicht wirklich weiter und das bei zunehmend steigendem Druck auf die Ermittler. Überall in den lokalen Medien wird von dem grausamen Tod der ehemaligen Senatorin Linda Collins berichtet. Doch als dann zwei Tage nachdem er Linda gefunden hat, auch noch von einem zweiten Mord berichtet wird, explodieren die Nachrichten förmlich. Jonathan Nicholas, Senator in Oklahoma, wird ebenfalls tot in seinem Haus aufgefunden. Könnten die beiden Fälle vielleicht irgendwie etwas miteinander zu tun haben? Es ist doch schon sehr auffällig, dass nach so kurzer Zeit auch noch der Senator aus dem Nachbarstaat tot aufgefunden wird. Die beiden Fälle werden zu der Top-Story. Und auch in den Internetforen wird heiß diskutiert. War es irgendwas Politisches? Hat es mit Lindas Vorstellungsgespräch zu tun? Hat man ihr vielleicht gedroht, weil sie einfach zu viel wusste? Vor allem ihre politische Umorientierung wurde immer wieder zum Thema, sowie auch die Themenfelder, für die sie in ihrer aktiven Amtszeit verantwortlich war. Darunter auch die Rechte von Minderjährigen. Und jetzt, ihr Lieben, wird es mal wieder richtig wild. Böse Zungen behaupten nämlich, man müsse nur eins und eins zusammenzählen und schon hätte man die Verantwortlichen. Natürlich. Die Clintons. Also die Clintons. Hillary und Bill. Bill Clinton kommt aus dem Bundesstaat Arkansas und ist da auch heute noch wohnhaft. Vielleicht ist Linda ja auch deshalb von den Demokraten weg. Weil sie irgendeiner großen Sache auf der Spur war. Oder irgendwas über die Demokratin Hillary rausgefunden hat. Irgendwas mit Kindern. Erinnert ihr euch noch an die Schlagzeilen in der Zeit vor den US-Wahlen 2016, Clinton gegen Trump? Da gab es das Gerücht, dass die Clintons in einem Kinderpornoring involviert wären. Und auch, dass ein Pizzarestaurant in Washington D.C. etwas damit zu tun hätte. Besser bekannt als Pizzagate. Vielleicht hat Linda da Wind von bekommen und musste deshalb sterben. Ja, kleine Spoilerwarnung. Es waren nicht die Clintons. Bestimmt haben auch die irgendwelche Leichen im Keller, wenn man bedenkt, wie häufig Bill Clinton mit Jeffrey Epstein auf seine Privatinsel geflogen ist. Aber das ist ein ganz anderer, extrem bekannter Fall, den ich deshalb hier auch nicht behandeln werde. Schade eigentlich. Jeffrey. Egal. Das hat, denke ich mal, ganz gut deutlich gemacht, wie wild die ganzen Spekulationen rund um den Mord waren und welche Ausmaße das Ganze angenommen hat. Jonathan Nicholas, der andere Senator, der tot aufgefunden wurde, hat tragischerweise Selbstmord begangen, nachdem er die Neuwahl verloren hat. Es war also wirklich nur ein tragischer Zufall. Nachdem wir also die Clintons ausschließen können, gehen wir erstmal weiter auf der Verdächtigenliste. Ein Name, der immer wieder auftaucht, dem wir aber in dem Zusammenhang noch keine große Beachtung geschenkt haben, ist der Name Phil. Lindas Ex-Mann. Wie die Ermittler sowohl von Lindas Freunden sowie auch von ihren Kindern erfahren haben, ist die Scheidung wohl alles andere als reibungslos abgelaufen. Der Grund? Wie so häufig? Geld. Und inmitten der beiden Streithähne, ihre erwachsenen Kinder, Tate und Butch, die ja mittlerweile so alt sind, dass sie selbst Kinder bekommen haben. Zwar ist Phil nicht der biologische Vater, jedoch hat das für die zwei einen Unterschied gemacht. Er hat sie behandelt wie ein Vater, sie haben ihn geliebt wie ein Vater und sie nennen ihn auch genauso. Für Linda macht das wiederum einen gewaltigen Unterschied, denn sie ist der Meinung, dass Tate und Butch keinen Kontakt mehr zu Phil haben sollten, wenn sie ja ebenfalls keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Sie sollen sich auf ihre Seite schlagen, was ich ehrlich gesagt maximal unangebracht finde. Aber gut, für Butch und Tate ist das natürlich alles andere als leicht, sich für eine Seite zu entscheiden. Für Lindas guten Freund Tim wiederum stellt sich gar nicht erst die Frage nach irgendeiner Seite. Nachdem Linda beim gemeinsamen Mittagessen in Tränen ausgebrochen ist und ihm erstmalig von den Eheproblemen erzählt hat, bestärkt er sie jedes Mal bei ihrem Vorhaben, sich scheiden zu lassen. Und das Ganze wird auch im wahrsten Sinne noch um einiges schmutziger. Linda hat Phil wohl mal überraschend in seinem Richterbüro besucht und ja, ihn dort erwischt, wie er auf seinem Dienstrechner Pornos geschaut hat. Und ja, das wurde dann auch von ihrer Seite aus zu einem der Gründe gemacht, weshalb sie scheiden lassen möchte. Zu einem der offiziellen Gründe wohl bemerkt, im Scheidungsverfahren. Sowas hört man von einem Richter in seinem Richterbüro auf seinem Dienstrechner natürlich nicht gern, weshalb auch direkt ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, mit dem Ergebnis: Phil wird die Richterlizenz entzogen und er kann niemals wieder in Arkansas als Richter arbeiten. Finanziell zieht Linda da aber wiederum den Kürzeren, denn der Großteil ihres gemeinsamen Vermögens wird Phil zugesprochen. Linda gibt sich damit nicht zufrieden und fechtet die Entscheidung an, so dass sich die Scheidung immer weiter und weiter in die Länge zieht. Und mit jedem weiteren Tag, der vergeht, steigt doch Lindas Angst vor Phil. Sie sprach von Todesangst, sagt Tim. Er steht damit auch nicht allein da, denn sogar Butch und Tate zeigen mit dem Finger auf Phil. Es kommt ihnen einfach kein anderer in den Sinn, der sowas wie ein Motiv für einen Mord gehabt hätte. Dann zündet ihr Sohn Butch in einer Befragung die nächste Stufe.
Let me tell you a story.
Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, sagt Butch. Meine Mutter war krank, für viele, viele Jahre. Sie war ständig müde und antriebslos. 2 Jahre davon war sie so gut wie lebensunfähig und lag nur im Bett. Einfach kein Arzt konnte uns sagen, was mit ihr los ist. Bis dann endlich bei einer Blutuntersuchung die Ursache gefunden wurde. Man fand eine erhebliche Menge an Quecksilber in ihrem Blut. Eine Menge, die so hoch ist, dass sie aufgrund irgendwelcher Lebensmittel nicht auftreten kann. Schon damals hat Linda eine ganz klare Vermutung geäußert. Phil hat sie irgendwie vergiftet. Linda hat auch ihrem guten Freund Tim davon erzählt. Gegenüber den Ermittlern sagt Tim: Linda meinte zu mir, er hat es getan. Er hat mich fast umgebracht. Die Ermittler erwidern, dass sie es einfach nicht fassen können, dass damals keinerlei Ermittlungen oder dergleichen eingeleitet wurden. Er war ein sehr einflussreicher Richter. Was soll man da machen? Sagt Tim. Lindas Assistentin Becky, sowie auch beste Freundin, wird da sogar noch etwas direkter. Unter Tränen sagt sie, dass Linda sicherlich wütend wäre, wenn sie das den Ermittlern erzählt. Phil hat Linda wohl geschlagen und terrorisiert. Nach der Trennung hat er sie ständig gestalkt und selbst mir hat er mal gedroht und gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Er hat dabei immer diese verrückten Augen bekommen. Linda hat alle Schlösser gewechselt
und eine Waffe in ihrem Nachtschrank griffbereit deponiert. Tim hat ihr dann dabei geholfen, ein umfangreiches Arsenal an Überwachungskameras zu installieren. Ganze 9 Stück, innen und außen, die batteriebetrieben und mit dem WLAN verbunden sind. Sollte Phil vorhaben einzubrechen und vorher den Stromkreis lahmlegt, so würden die Überwachungskameras trotzdem alles aufzeichnen. Außerdem kann sie von überall auf die Aufnahmen zugreifen, da die Kameras ja mit dem Internet verbunden sind. Einmal habe Linda Tim um 23.40 Uhr panisch angerufen und gesagt, Phil ist hier, er ist hier. Tim sagt, ich weiß nicht, ob sich das damals alles nur eingebildet hat, aber ich bin mir sicher, dass Phil der Verantwortliche für den Tod von Linda Collins ist. Mit all diesen schockierenden Informationen konfrontieren die Ermittler natürlich auch Phil. Er kann und will auch gar nicht abstreiten, dass die Scheidung alles andere als reibungslos über die Bühne ging. Gestalkt, geschlagen oder gar getötet habe er sie aber ganz sicher nicht. Niemals hätte ich ihr so etwas antun können, auch wenn unser Verhältnis nicht gerade das Beste war, sagt Phil. So richtig kommen die Ermittler mit den Befragungen nicht weiter, weshalb sie sich nochmal einem anderen, interessanten Detail zuwenden. Sie kehren an den Tatort zurück. Vielleicht haben sie ja doch noch irgendwas übersehen. Irgendwas hinsichtlich der Überwachungskameras und der damit verbundenen Frage, wurden die Kameras vor oder nach dem Mord abmontiert? Lindas Tochter Tate kommt da plötzlich eine Idee. Ihre Mutter hat ihr doch mal irgendwas von einer Benachrichtigung erzählt, die sie erhält, wenn der Bewegungsmelder der Kameras Alarm schlägt. Sie versucht sich in den Mail-Account ihrer Mutter einzuloggen. Und bingo. Sofort greift sie zum Telefon, wählt die Nummer, die sie von den Ermittlern erhalten hat, und sagt, sie waren noch da. Die Kameras, sie waren noch da. Der Morgen des 17. Juni 2019 bricht an. 2 Wochen nachdem man Linda gefunden hat, machen sich Familie und Freunde auf dem Weg zu Lindas Trauerfeier. Zur selben Zeit erhalten die Ermittler ein Päckchen mit einem hochauflösenden Inhalt. Und das in vielerlei Hinsicht. Die Aufnahmen von Lindas Überwachungskameras, die allesamt in der Cloud gespeichert werden und die ihnen der Anbieter nun zur Verfügung gestellt hat. Sie finden außerdem heraus, dass sich jemand nur kurz nach dem Mord versucht hat, in ihre Cloud einzuloggen. Vielleicht, um die Aufnahme zu löschen? Zum Glück blieb es nur bei dem Versuch. Die Ermittler haben nun die Aufgabe, in Windeseile die Bänder zu sichten, bevor die Trauerfeier losgeht, denn sie sind sich absolut sicher, dass dort auch der Mörder von Linda erscheinen wird. Sie nehmen vor der Leinwand Platz und analysieren die Aufnahmen. Man sieht Linda und Becky, wie die beiden sich unterhalten und kurze Zeit später, wie Becky losgeht. Also so, wie sie es den Ermittlern ja auch geschildert hat. Dann am Nachmittag nehmen die Mikrofone der Kameras etwas ganz, ganz Grausames auf. So grausam, dass es auch nicht veröffentlicht wurde. Die Schreie von Linda, die zunehmend als ihr letztes Lebenszeichen verstummen. Dann später in der Nacht fängt eine der Kameras etwas ein, das wirklich richtig, richtig spooky aussieht. Das Video dazu findet ihr in den Shownotes. Eine Gestalt, die von einem weißen Laken verdeckt wird, so dass man die Identität nicht erkennen kann. Geisterhaft schleicht sich die Gestalt ins Haus. Und dann sind sie sich zu 100% sicher. Sie kennen die Identität des Mörders. Im Eilverfahren erwirken sie einen Haftbefehl und hängen sich an ein Fahrzeug dran, das nur wenige Minuten davon entfernt ist, auf dem Parkplatz der Kirche, in der die Gedenkfeier für Linda stattfindet, einzuparken. Die Person, die sie festnehmen, ist nicht Lindas Ex-Mann Phil. Die Person, die sich plötzlich in Handschellen wiederfindet, ist niemand Geringeres als Becky, Lindas beste Freundin und Assistentin. Während Becky zum Revier gefahren wird, bittet man Lindas engsten Familienkreis in einen Nebenraum in der Kirche
um sie über den neuesten Stand der Ermittlungen zu informieren, bevor die Gedenkfeier losgeht. Sie sind allesamt geschockt, denn Becky hatte man so gar nicht auf dem Schirm. Doch was spricht er nun eigentlich gegen sie, beziehungsweise was haben die Ermittler herausgefunden? Der erste Punkt, ihre Lügen. Die in Tränen aufgelöste Becky hat gegenüber den Ermittlern bei ihrer Erstbefragung angegeben, dass sie anhand der Nachrichtenverläufe auf ihrem Handy alle ihre Aussagen auch untermauern kann, nur leider hat sie ausgerechnet an diesem Tag ihr Handy verloren. Ausgerechnet an diesem Tag. Doch zum Glück hat sie es auch ganz schnell wiedergefunden, denn kurz nachdem sie das Polizeirevier verlässt, telefoniert sie auch schon wieder damit. Dann fällt auf, dass die in Tränen aufgelöste Becky sich nur so anhört, als sei sie in Tränen aufgelöst. In Wahrheit soll nicht eine Träne geflossen sein, sagen die Ermittler. Leider habe ich nur die Tonaufnahmen und kein Video dazu, daher kann ich das nicht aus eigener Hand beurteilen. Dann hat Butch an dem ersten Tag, als er nach seiner Mutter sehen wollte, Becky direkt vor der Haustür angetroffen. Sie sagte zu ihm, dass sie gerade geklopft hätte, weil sie sich ebenfalls Sorgen um sie macht. Butch sagt über diese Begegnung, dass sie da sogar noch merkwürdiger drauf war als sonst. Und nicht nur das. Den Ermittlern hat sie während ihrer Befragung erzählt, sie wäre einmal zu Becky gefahren, um nach ihr zu sehen. Tim, ihr Freund, gibt wiederum an, dass Becky mehrfach zu Linda gefahren sei, da sie sich Sorgen gemacht hat. Butch und Tate haben auch nie ganz verstanden, wie Becky es so schnell schaffen konnte, Lindas unerschütterliches Vertrauen zu gewinnen, vor allem da Linda in Sachen Finanzen immer äußerst vorsichtig unterwegs war. Umso seltsamer für die Familie Collins ist es, als plötzlich Geld vom Konto von Lindas Vater fehlt und das nur Tage vor Lindas Tod. Ein Konto, zu dem auch Linda Zugriff hat. Und tatsächlich, die Unterschrift auf den Schecks ist nicht die von Lindas Vater, sondern wohl die von Linda selbst. Zumindest hat sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der von Linda. Nun ratet mal, wer häufig Schecks im Auftrag von Linda unterschreibt, weil Linda es angeblich so will. Richtig. Becky. Und das sagt sie denn damit dann auch ganz offen. Linda hätte wohl häufig keine Zeit dafür gehabt und so bat sie Becky, einfach mit Colin zu unterschreiben. Die Ermittler weisen an der Stelle auch nochmal darauf hin, dass das nicht besonders klug ist. Und sie sind sich außerdem sicher, dass Becky das Geld von Linda gestohlen hat. Als sie sich dann auch nochmal ein wenig genauer die Finanzen des Hotels anschauen, fällt auf, dass über einen längeren Zeitraum irgendwie $50.000 verschwunden sind. Wahrscheinlich ist das durch die fehlende Summe auf dem Konto von Lindas Vater erst rausgekommen, weshalb sie Becky mit ihrem Verdacht konfrontiert hat, was dann wohl leider dazu führte, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist. Übrigens, Beckys Strafakte zeigt, dass im Jahr 2007 da schon mal so eine Sache war, wo sie sich laut ihrer eigenen Aussage betrunken einen kleinen Spaß erlaubt hat. Sie hat einem Bekannten $50.000 angeboten, wenn er sich im Gegenzug um ihren Freund kümmert. Der Bekannte fand das Angebot wohl gar nicht so spaßig und ging damit direkt zur Polizei. Becky wird daraufhin zwar verhaftet, kommt aber schnell wieder frei, da man ihr nichts nachweisen kann. Nachdem Becky nun im Jahr 2019 verhaftet und mit all diesen Punkten konfrontiert wird, plädiert sie weiterhin auf nicht schuldig. Und das, obwohl es dann noch einen recht deutlichen weiteren Anhaltspunkt gibt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Immerhin eine Person gibt es, die ganz fest von Beckys Unschuld überzeugt ist. Beckys Verlobter Tim. Er versucht einfach alles, um ihre Unschuld zu beweisen und sie somit von einer möglichen Todesstrafe zu bewahren. Tim sagt, sie hätte absolut kein Motiv für den Mord gehabt. Er ist sich zu 1000% sicher, hier wird ganz klar ein Sündenbock gesucht, um den wahren Täter zu schützen. Nämlich Lindas Ex-Mann Phil. Tim schaltet sogar selbst einen Anwalt ein, der irgendwie beweisen soll, dass Becky nicht die Mörderin und dass alles nur eine gewaltige Verschwörung sei. Ganze 7 Monate vergehen, in denen Tim und Becky so ziemlich jeden Tag telefonieren, sie weiterhin behauptet, unschuldig zu sein und Tim auch gar keinen Zweifel daran hegt. Dann kommt das nächste große Ding. Die nächste Anklage für Becky.
Laut eines Gefängnisinformanten hat sich Becky im Gefängnis nach besonderen Dienstleistungen erkundigt. Konkret, sie möchte den Richter, der sie verurteilt, umbringen lassen, sowie auch den Staatsanwalt. Darüber hinaus soll auch Phil von seinem Recht auf Ableben Gebrauch machen und dabei soll es so aussehen, als hätte er Selbstmord begangen. Daneben ein Abschiedsbrief, in dem er schreibt, dass er mit dem schlechten Gewissen nicht mehr leben kann, denn immerhin sei es er selbst gewesen, der Linda brutal ermordet hat. Also alle, die ihr irgendwie im Weg stehen, wären nach Beckys Logik damit beseitigt. Tim kann über diese Anklage nur herzlich lachen. Jetzt drehen die doch alle komplett am Rad, denkt er sich. Und ganz ehrlich, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Würde ich sowas hören, würde ich das sehr wahrscheinlich auch nicht glauben. Im Sommer 2020 kommt es dann zum Grande Finale. Tim erhält einen Anruf von seinem Anwalt. Er sagt ihm, dass die Anwälte von Becky etwas Dringendes zu besprechen haben. Sie legen Tim ein Dokument vor. Eine Verschwiegenheitserklärung, die er unterschreiben soll, bevor sie ihm erzählen, was los ist. Tim unterschreibt und fällt aus allen Wolken. Seine geliebte Becky bekennt sich schuldig. Sie wird einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingehen, um eine mögliche Todesstrafe zu verhindern. Erst glaubt Tim, dass das einfach nur Beckys einzige Option sei, bis er dann von den anderen Beweisen erfährt. Dieser relativ deutliche Anhaltspunkt, den ich bereits angekündigt habe. Zu dem Nachfolgenden gibt es auch wieder einen Link in den Shownotes. Und auch wenn ich fast nie eine Triggerwarnung ausspreche, möchte ich kurz erwähnen, dass mir nach dem, was jetzt folgt, irgendwie komisch war. Direkt nachdem man Becky verhaftet hat, wurde sie mit einem Bild konfrontiert, begleitet von den Worten:
We got you. We got you.
Wir haben dich. Wir haben dich. Während in Beckys Gesicht sämtliche Gesichtszüge machen, was sie wollen und sie einfach nur super geschockt guckt. Dieses Bild ist ein Screenshot aus einem Video. Aufgenommen von einer der Überwachungskameras, die in der Zwischenzeit in einer Handtasche gelandet ist und im perfekten Winkel aus der Tasche rausfilmt. Die laufen ja, wie schon erwähnt, mit Batterie und filmen einfach weiter. Dann sieht man Becky. Sie packt weitere Utensilien in die Tasche, während sie sich angespannt auf die Lippe beißt. Dann kommt ein Messer zum Vorschein. Ganz offensichtlich die Tatwaffe, denn man sieht noch das Blut auf dem Messer. Noch eindeutiger geht es wirklich nicht und auch die Ermittler sagen, dass man auf solch ein Beweisstück maximal 2 bis 3 Mal in seiner Karriere stößt. Becky ist ganz zweifelsohne die Mörderin von Linda Collins. Und obwohl Becky seit einem Jahr wusste, dass die Ermittler sowas gegen sie in der Hand haben, sagt sie weiterhin zu Tim sowie allen anderen, sie sei unschuldig. Tims Anwalt sagt, dass er noch nie jemanden so schockiert gesehen hat wie Tim, in dem Moment, als er davon erfahren hat. Tim, der den Glauben an das Rechtssystem fast verloren hätte und das, obwohl er seit über 30 Jahren in der Strafverfolgung tätig ist. Er kann einem wirklich nur leid tun und es bleibt zu hoffen, dass er nun nicht auch noch den Glauben an die Menschlichkeit verloren hat. Am 6. August 2020 bekennt sich Becky offiziell in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig. Ja, auch die Sache mit den Auftragsmorden, die sie aus dem Gefängnis herausgeplant hat. Sie wird zu 50 Jahren Haft verurteilt. Ich persönlich fand die Aufnahmen von den Überwachungskameras irgendwie ein Stück weit verstörend, einfach weil man sowohl Linda als auch Becky in einer solch guten Qualität nur kurz vor dem Mord sieht, als wäre alles so wie immer. Wer hätte gedacht, dass Lindas Leben nur kurze Zeit später ein Ende nimmt? Wer hätte gedacht, dass Butch das schlimmste Gespräch in seinem bisherigen Leben führen muss? Seinen eigenen Kindern mitzuteilen, dass ihre liebevolle, spaßige sowie hilfsbereite Oma nicht mehr am Leben ist. Es bleibt mir nur noch der Familie Collins alles Gute zu wünschen, nachdem wir für heute fast alles besprochen haben. Eine kleine Geschichte möchte ich euch zum Abschluss aber noch erzählen zum Thema Pizzagate, das ich ja vorhin bereits erwähnt habe. Da gibt es tatsächlich eine kleine Story zu, die unter anderem auch mal die recht häufig gestellte Frage klärt, was hat es eigentlich mit dem Intro auf sich? Also, zu einer Zeit, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, schaute ich durch Zufall eine Dokumentation zum Thema Pizzagate und den aus dieser Verschwörungstheorie entstandenen Folgen. Genau diese Story, wie auch viele, viele andere, zeigen ja, wie wichtig es ist, Quellen prüfen zu können. Das war vor Jahrzehnten und weit, weit davor schon so und ist heute immer noch so. Heute verbreiten sich Sensationsmeldungen viel, viel schneller, ohne überhaupt den genauen Wahrheitsgehalt geprüft zu haben. Denn sehr, sehr viele Meldungen stellen sich als Fake News heraus. Deshalb wollte ich anfänglich einen Podcast über Fake News und nicht über True Crime starten, da selbst zu der Zeit schon gefühlt auf jeden Mordfall 2 neue True Crime Podcasts entstanden sind. Meine Leidenschaft für das Thema True Crime hat dann halt doch gesiegt, also habe ich noch dieses Woche für Woche, Jahr für Jahr und so weiter in das Intro eingefügt und schon war es fertig. Damit wäre die Frage mit dem Intro dann auch endlich mal geklärt und ihr wisst, weshalb es dieses
You are fake news
in dem Intro gibt. Ja, und damit, ihr Lieben, war es das für heute von mir und diesem Extremfall. Abonniert gerne den Podcast, drückt irgendwo irgendwelche Glocken, falls ihr welche seht und lasst gerne einen Kommentar da mit eurer Meinung, wie ihr den Fall so fandet. Wir sehen uns dann in den Kommis und hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann.
And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0